S マガジン。
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Hallo zum ABS Magazin, heute am 11. Februar 2015 und zum Thema Auschwitz-Gedenktag, Gedenken nach Auschwitz, Studieren nach Auschwitz, Erinnerungskultur. Hallo Steven, der mit mir am Moderationspult sitzt, heute mit mir Etta Kevili, wir beide sagen hallo.
Hallo, liebe Zuhörer.
Und wir sind mal wieder nicht alleine, wir haben Gäste im Studio, das sind Paola und Lisa.
Hi, hallo.
Hallo. Die uns später einiges berichten werden von ihrer Reise nach Auschwitz, also an den Ort selber. Genau, da werden wir gleich einiges hören und zunächst aber noch einen anderen Beitrag.
Genau, also wir wollen uns in der heutigen Sendung halt vor allem auch beschäftigen mit dem Verhältnis der Goethe-Universität hier in Frankfurt zu Auschwitz, da das Gebäude, das Campus Westend, ehemals der Sitz der IG Farben war, die auch verwickelt waren in die Verbrechen der Nationalsozialisten und waren dazu bereits am 27. Januar, was ja dieses Jahr der 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz war und Gedenktag, waren wir bereits am Campus dort, gab es auch eine kleine Gedenkveranstaltung von der sogenannten Initiative Studierender am IG Farben Campus. Wir waren dort in der Vorhalle. Dort war ein kleiner Tisch aufgebaut mit Informationsmaterial und hinter diesem Tisch stand eine Person und hat aus Namenslisten vorgelesen. Und dieses Interview spielen wir jetzt erstmal ein. Wir haben uns dort mit Nico und Marie von dieser Initiative unterhalten.
Was wir heute hier machen, ist, dass wir die Namen verlesen. Und zwar sind das Namen aus Überstellungslisten des KZ Auschwitz III, Buna Monowitz. Das sind Namen von Menschen, die ermordet wurden. Die IG Farben hat das erste privat errichtete KZ eröffnet. Das war Buna Monowitz. Der Name Buna kommt von, bezeichnet den das Material, was dort hergestellt werden sollte, synthetischer Kautschuk, das war sehr wichtig für die Rüstungsindustrie und für den Krieg. Und das Lager hat sich unweit befunden von Auschwitz I und auch Birkenau Auschwitz II, was die meisten Menschen ja kennen.
Also in den Überstellungslisten selber, an denen kann man eigentlich nur erfahren, die Nummer, die diesen Menschen in Auschwitz auf den Unterarm tätowiert wurde und das Datum, an dem sie überstellt worden sind, aus dem KZ Buna Monowitz nach Birkenau. Das hieß für die Menschen, die meisten von denen waren irgendwie krank, konnten keine Zwangsarbeit mehr leisten auf der Buna Baustelle für die IG Farben und wurden dann sogenannt, so wie hieß das, selektiert. Das heißt, die wurden ausgesondert und wurden überstellt nach Birkenau, was für die allermeisten Menschen bedeutet hat, dass die dort in den Gaskammern ermordet worden sind.
Das heißt, wir erfahren sowas über das Ende von diesen Leuten. Kann man auch näher Auskunft darüber geben, was ihnen vorher geschehen ist? Also du hast gesagt, sie haben Zwangsarbeit geleistet. Was heißt das?
Also alle diese Menschen, die in Buna Monowitz irgendwann Zwangsarbeit leisten mussten, sind alle an einem gewissen Punkt nach Auschwitz deportiert worden, aus ganz unterschiedlichen Städten und Ländern Europas. Da war ziemlich alles dabei. Es waren fast alles, zum über einem 90-prozentigen Prozentsatz, waren das jüdische Männer. Diese Menschen wurden alle die allermeisten sind entweder im Stammlager angekommen, die allermeisten sind aber tatsächlich auf der Rampe angekommen in Birkenau, wurden dort selektiert. Das hieß, die arbeitsfähigen Männer auf die einen Seite, die arbeitsunfähigen Männer, Frauen und Kinder auf die andere Seite. Letztere wurden in den allermeisten Fällen direkt durch Gas getötet und die arbeitsfähigen Männer wurden auf Baustellen geschickt, wurden sozusagen zur Zwangsarbeit verpflichtet in vielen Fällen. Und da war das KZ Buna Monowitz ein großer Pool dieser Zwangsarbeitskräfte.
Und zuerst waren die Arbeiter, die die Fabrik für die IG Farbenwerke aufbauen mussten im Stammlager untergebracht, in einer gesonderten Baracke und mussten den Weg zu dieser Baustelle jeden Tag zu Fuß zurücklegen. Das stellte sich bald aber für die Leitung des KZs und für die Oberen da als nicht sehr praktikabel da. Das war kein schöner Anblick auch für die Dorfbevölkerung. Also die Häftlinge mussten dann diese paar Kilometer laufen und sind dann auch abends natürlich wieder zurück durch dieses Dorf gelaufen. Und das war einfach kein schöner Anblick und das wollte man den Leuten da nicht weiter zumuten. Deswegen wurde dann beschlossen, ein eigenes Lager zu bauen für die Männer, die dort Zwangsarbeit leisten mussten. Und da wurde dann das Dorf Monowice ausgewählt und da wurde dann genau die Häuser abgerissen und die Leute vertrieben. Und da hat dann die EG Farben ihr eigenes Konzentrationslager aufgebaut.
Das heißt also, ihr seid dann jetzt heute hier, weil dieser Campus ja ehemals auch die Zentrale der IG Farben war, um dann jetzt auch vor Ort daran zu erinnern, inwiefern die IG Farben in die Verbrechen des Nationalsozialismus auch verwickelt waren. Also das ist so ein Stück Erinnerungsarbeit, worum es euch hier geht.
Mhm, ganz genau. Ich wollte nur noch hinzusetzen, dass man es ruhig auch noch einen Punkt konkreter machen kann. Dadurch, dass dieser Ort hier, das IG Farbenhaus, auf diesem jetzigen, das was jetzt Campus Westend genannt wird, Hauptverwaltungssitz dieser IG Farben war, sind hier Entscheidungen getroffen worden, die maßgeblich über Leben und Tod von Menschen entschieden haben in der Nähe von Auschwitz auf der Baustelle. Und das stellt uns als Studierende, aber auch als Mitarbeiterinnen dieser Universität oder als Universität als Ganzes, stellt uns das für Probleme, weil es die Frage aufwirft, was heißt eigentlich studieren nach Auschwitz, was heißt es an so einem besonderen Ort wie dem, in dem wir uns hier befinden?
Und ich denke, mit eurer Initiative geht ihr diese Frage ja auch immer wieder an. Was versucht ihr hier durchzusetzen, zu realisieren? Wie wollt ihr diese Erinnerungsarbeit hier auch vorantreiben?
Genau, die Initiative Studierende am IG Farben Campus hieß vormals Initiative Studierende am IG Farben Haus, wurde gegründet von Studierenden Anfang der 2000er Jahre, die sich genau diesem Problem der Frage danach, was Studieren nach Auschwitz an so einem Ort heißen kann, die sich die stellen wollten. Wurde dann in ganz unterschiedlichen Konstellationen immer wieder von neuen Leuten übernommen. Im Moment sind wir die Personen, die diese Initiative betreiben. Macht ganz unterschiedliche Dinge. Wir haben unter anderem ein Diskusheft mit rausgegeben letztes Jahr, was ein bisschen auch diese 100-Jahr-Feierlichkeiten der Goethe-Universität flankieren sollte. Das hat den Titel Studieren nach Auschwitz und darin versammelt sind Texte aus den letzten 15 Jahren, die sich unterschiedlich diesem Campus annähern und genau die Frage stellen, wie man hier eigentlich richtig gedenken sollte. Die Initiative Studierende war auch daran beteiligt, nochmal die Forderung nach der Umbenennung des Grüneburgplatzes in Norbert-Wollheim-Platz voranzutreiben und zu sagen, das ist uns ein wichtiges Anliegen. Das wird hier jetzt auch umgesetzt werden oder wird umgesetzt sein, wenn diese Radiosendung rauskommt. Also am 4. Februar ist die offizielle Umbenennung. Wir haben mehrere Jahre auch einen Gedenkspaziergang zu den Novemberpogromen mitgemacht und dort Texte verlesen und wir versuchen auch über die Aster-Zeitung, über sozusagen inneruniversitäre Öffentlichkeit immer wieder den Aufarbeitungsdiskurs dann nochmal Einspruch zu erheben und den in sozusagen richtigere Bahnen zu lenken.
Es wäre vielleicht ganz gut für unsere Hörer nochmal kurz zu erläutern, was mit dieser Umbenennung zu Norbert-Wollheim-Platz auf sich hat.
Also genau, die Goethe-Universität befindet sich im Moment noch, also die Adresse, die sie hat, ist der Grüneburgplatz 1. Das ist die Wiese, im Prinzip die Fläche vor dem IG Farbenhaus und die Bushaltestelle. Das ist nur adressgebend für die Goethe-Universität. Es gibt es nicht als Straße, es gibt ja keine Anwohnerinnen. Und es gab 2004 das letzte Mal ein großes Überlebendentreffen von Überlebenden des KZ Buna-Monowitz, die den Wunsch geußert haben damals, dass dieser Grüneburgplatz, der auch adressgebend ist, wie ich gesagt habe, dass er umbenannt wird, stellvertretend nach einem Überlebenden, Norbert Wollheim. Das heißt, dieser Platz sollte Norbert Wollheim Platz heißen. Norbert Wollheim selber ist ein Überlebender des KZ Buna-Monowitz, der in den 50er Jahren die IG Farben verklagt hat und auch gewonnen hat. In erster Instanz, in zweiter Instanz dann einen Vergleich erwirkt hat, der aber dadurch, dass er der erste Zwangsarbeiter war, der ein großes Konzern verklagt hat und gewonnen hat, einen relativ prominenten Status erreicht hat. Und nach dem sollte stellvertretend dieser Platz benannt werden und wird jetzt auch so benannt.
Das ist ja ein großer Erfolg für eure Initiative auch. Ihr lest ja jetzt heute schon den ganzen Tag diesen Namen vor. Wie sind denn die Reaktionen der Passantinnen und der Studierenden, die vorbeikommen? Bleiben die stehen und hören zu? Diskutieren die mit euch? Wollen die was wissen?
Also die wenigsten bleiben stehen. Also wir lesen jetzt schon seit so 4-5 Stunden und in der Zeit sind vielleicht eine Handvoll Studierender oder halt Menschen, die vorbeigegangen sind, stehen geblieben. Also die Reaktionen sind sehr gering. Hin und wieder kommt mal einer oder einer an den Tisch und fragt, was ist denn hier los, oder nimmt sich ein Infozettel mit und Material. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mich immer wieder erstaunt, wie wenig ankommt und wie wenig die Reaktionen sind, ja.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass ältere Menschen eher stehen bleiben. Also es gab eine Reihe von älteren Menschen, die um 12 Uhr die Veranstaltung des Fritz-Bauer-Instituts besucht hatten, die stehen geblieben sind. Und es kam vorhin auch noch ein Überlebender aus Auschwitz tatsächlich vorbei, der nochmal nachgefragt hat, was wir machen, der im Prinzip schon wusste, aber gefragt hat, was jetzt dieses Jahr geplant ist. Was ich zusätzlich noch skandalös finde, ist, wie viele Leute hier kopfschüttelnd vorbeilaufen oder eine dumme Bemerkung machen müssen, für die das irgendwie eine so Form von, weiß auch nicht, die das dann sozusagen so als Abwehr dann irgendwie noch einen Witz drüber machen müssen.
Ihr habt gesagt, ihr habt jetzt schon 5 Stunden heute die Listen verlesen. Ihr werdet wahrscheinlich nicht fertig werden heute. Lest ihr nächstes Jahr dann weiter oder wie läuft das?
So darf man es nicht vorstellen. Es sind gar nicht so viele Listen, wie man denkt. Die allermeisten Listen wurden vernichtet. Die SS hat versucht, als sie das Lager geräumt haben, am 18. Januar 1945 alles zu vernichten und Häftlinge konnten Sachen retten. Bestimmte Dokumente haben überlebt. Die Dokumente, die wir jetzt vorlesen, sind Kopien der Originale, die hier im Fritz-Bauer-Archiv liegen. Das heißt, einige von denen sind so unleserlich, dass man die auch in dieser Form so nicht vorlesen kann. Das heißt, der Prozentsatz der Texte, die wir tatsächlich vorlesen können, ist noch mal geringer als die Dokumente, die wir hier in Kopie haben. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass auch eine Liste zweimal gelesen wird, weil es gar nicht alle Namen gibt. Wir machen das dann trotzdem, weil die Namen ja in einer gewissen Weise auch stellvertretend für alle stehen, deren Namen man nicht mehr kennt.
Würde ich sagen, gehen wir jetzt noch mal in den Vorraum zurück und
danken euch für euer Engagement.
Genau, vielen Dank.
Josef Schüssel, Eduard Traube, Michon Hadin, Leon Levy, Mendel Lysokowski, Gustav Markowski, Hermann Morgenstern, Nissim Seres, Nathan Swan, Hermann Strauß, David Fleeschhube, Alfred Wolf, Jacobi Walvis, Ivan Veri, Alberto Segre, Adolf Falek, Edgardo Bassani, Aldo Cavagnano, Hermann Gärtner, Bruno Lascar, Josef Kowalski, Jacques Lédy Bonville, Isaac Grünberg, Leib Averruch, Elias Kemper, Adolf Kischkober, Kurt Meyer, Adolf Schüfter, Henrik Gettler, Israel Endo, Harry Oppenheimer, Willi Löwenthal, Kurt Marienfeld, Stanislav Lewandowski, Elli Benosilio, Alberto Aruch, Jakob Cohen, Samuel Levy, Moritz Borenstein, Adolf Mann, Gabriel Meyer, Schmuel Rosenstein, Leon Rechter, Jacques Benima, Benjamin Nohl, Josef Blank, Abraham Rubi, Itzhak Borowski, Michael Sandmann, Benjamin von Krefeld, Jakob von Gens, Albert Olivenbaum, René Samuel.
Da haben wir jetzt nochmal einen Ausschnitt gehört aus der Namenslesung aus den Überstellungsakten von Buna Monowitz in das Stammlager Auschwitz. Jetzt sind wir wieder im Studio. Den Beitrag haben wir aufgezeichnet am 27.01. Informationen zur Initiative Studierender am IG Farben Campus findet man auch im Internet unter gleichlautender Adresse ohne Punkte zusammengeschrieben: Initiative Studierender am IG Farben Campus.wordpress.com. Den Link wird es auch auf unserer Sendungsseite nochmal geben, absmagazin.de. Ja, nun sitzen wir hier mit unseren zwei Studiogästen, die wir am Anfang schon kurz begrüßt haben. Das ist einmal Lisa, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und arbeitet dort auch an der NS-Forschungsstelle. Und dann haben wir Paola noch bei uns, sie ist Studierende im Bachelorstudium Erziehungswissenschaft. Ja, hallo nochmal, ihr zwei.
Hallo.
Hi. Ja, Lisa war bereits im Herbst 2011 auf einer Studienfahrt nach Auschwitz, unter anderem auch mit Nico und Marie, die wir eben im Interview schon gehört haben. Sie haben damals eine Bilderausstellung zu Buna Monowitz am IG Farben Campus gemacht, auch zum Gedenktag im Jahr 2012. Und ja, dieses Jahr waren die beiden, also Paola und Lisa, zusammen mit weiteren Studierenden auch wieder zum zentralen Gedenktag in Auschwitz. Wir würden uns gerne jetzt erstmal ein bisschen berichten lassen, was ihr dort erlebt habt, wie ihr die Tage dort verbracht habt. Und ja, Paola, du warst ja zum ersten Mal dort. Mhm. Wie war das denn für dich, dort anzukommen?
Also wir waren am ersten Tag Auschwitz I im Stammlager und haben dort erstmal so einen Rundgang mitgemacht. Da wird man dann durch verschiedene Blocks geführt und da war es erstmal, also für mich sehr erdrückend, da mir erstmal diese Zahl, also diese Masse an Menschen bewusst geworden ist, die ermordet wurden, dadurch, dass man halt dann so Räume hat, wo teilweise irgendwie, weiß ich nicht, kiloweise Haare sind oder ganz viele Klamotten oder Schuhe, auch teilweise Kinderschuhe sind. Und ja, da wird einem erstmal so diese große Zahl klar. Nach diesem Rundgang sind Lisa und ich nochmal alleine dann in Block 27 gegangen. Das ist eine Ausstellung aus Israel von dem Yad Vashem Museum. Dort war es ganz spannend, weil man kommt halt in so einen Raum rein und ist quasi umgeben von Bildern und Videoaufnahmen von Familien, die zwischen den beiden Weltkriegen aufgenommen worden sind. Und man sieht halt eben Geburtstage, Hochzeiten, Familienfeiern. Ja, da wird halt nochmal diesen Menschen halt ein Gesicht gegeben, was ich halt auch ganz wichtig finde, weil man halt erstmal diese große Zahl hat, aber dann diese Menschen halt nochmal ein Gesicht bekommen.
Du sagst, ihr wart in Block 27 und da gab es verschiedene Räume. Mhm. Was ist denn gerade noch über? Also wie viele Blocks, wie viele Baracken stehen da noch? Wie viele vielleicht auch Gebäude, von wo eben dann die Wärter oder also die Deutschen vielleicht auch gewohnt haben oder Büros von denen da hatten? Wie viele, also wie sieht das da tatsächlich vor Ort jetzt aus? Was ist erhalten?
Also man muss da eine Unterscheidung machen auf jeden Fall zwischen Auschwitz I, dem Stammlager, von dem Paola gerade gesprochen hat. Das war sozusagen eine ehemalige Kaserne, die von den Deutschen übernommen wurde. Das heißt, das sind massive Steinbaracken. Die stehen alle noch. Also die sind alle noch im originalen Zustand. Da wurde nichts zerstört. Es gibt nur ganz wenige Teile sozusagen, die damals zu diesem Gelände gehört haben, wie irgendwie eine Kapelle oder so ein paar Vorratsräume oder sowas, die heute nicht Teil der offiziellen Gedenkstätte sind, aber ansonsten ist das sozusagen komplett im Originalzustand. Verschiedene von diesen, die heißen Blocks, kann man sozusagen noch heute besichtigen, die auch in ihrer Funktion sozusagen noch beschrieben werden, also auch der Häftlingskrankenbau oder der Bau für die Kriegsgefangenen, verschiedene Baracken, wo die Häftlinge leben mussten, die Blockführerstube, kann man alles noch sehen. Was der Unterschied ist sozusagen zu Auschwitz-Birkenau, da waren es nur so Holzbaracken überall, bis auf das Frauenlager, das sind auch Steinbaracken, die stehen auch alle noch, und die Kinderbaracken. Die Holzbaracken sind sozusagen alle nicht zerstört worden, sondern sozusagen entweder der Witterung anheimgefallen oder zum Großteil auch abgetragen worden von der Bevölkerung direkt danach, weil das ja nicht direkt eine Gedenkstätte war, sondern sozusagen total unklar war, wem dieses Gebiet gehört, was damit passiert und so weiter. Also da sieht man nur noch so eine riesige Fläche von den gemauerten Kaminen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr eindrückliches Bild, wenn man da hinkommt, weil das auch nochmal diese krasse Dimension der Vernichtung nochmal zeichnet.
Mhm. Das war also Tag 1 von eurer Reise. Ihr wart insgesamt 4 Tage da. Was habt ihr noch gemacht?
Wir waren sozusagen das war der 26., als wir im Stammlager noch waren und uns dort das Gelände angeguckt haben und die verschiedenen Ausstellungen. Und am 27. haben wir an der offiziellen Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag teilgenommen als Besucherin. Es gab nämlich dieses Jahr, weil es der 70. Jahrestag war, einen großen Gedenkakt sozusagen, eher so eine Art Event. der von der polnischen Regierung und dem Museum Auschwitz, der Gedenkstätte, veranstaltet wurde, wo nur geladene Gäste kommen konnten, also verschiedene Staatschefs und die Überlebenden, verschiedene Institutionen, Organisationen, weiß ich nicht, also aus Deutschland auch so Gewerkschaftsjugend.
Und ihr wart auch eingeladen?
Wir waren leider nicht eingeladen, deshalb sage ich, wir waren als Besucherinnen da und waren sozusagen auf dem Gelände in Birkenau, aber nicht in dem Zelt, sondern sagen in dem Teil, der öffentlich war. Man musste quasi auch durch Sicherheitskontrollen durch, konnte dann aber auf dem Gelände stehen und es wurde aus dem Zelt quasi eine Live-Übertragung auf so eine riesige Leinwand angeboten.
Und das Ganze wurde ja auch im deutschen Fernsehen zum Teil auch übertragen. Also
ausschnittsweise, genau.
Genau, bei dieser Veranstaltung wart ihr. Mhm. Was habt ihr bei dieser Live-Übertragung, bei dem Public Viewing vielleicht, dieser Gedenkveranstaltung, was ist da passiert? Was habt ihr gesehen? Wie wurde das begangen, gefeiert, kann man nicht sagen.
Ja, es gab verschiedene Reden. Die meisten waren auf Polnisch. Wir konnten jetzt zwei verstehen, die
genau, also
Englisch
es gab
waren.
bei dem Public Viewing sozusagen keine Übersetzung. Ja.
Eine, die mir noch gut im Gedächtnis geblieben ist, ist die vom Überlebenden Roman Kent. Und zwar hat er eine sehr eindrückliche Rede gehalten. Ihm konnten wir dann auch noch am nächsten Tag in der Begegnungsstätte treffen, in der wir übernachtet haben. Und das war nochmal da ganz schön, sich auch nochmal mit ihm unterhalten zu können und uns bei ihm quasi zu bedanken, auch für seine Rede.
Genau, und sein Appell sozusagen, den er da in dieser Rede so stark gemacht hat, war so ein bisschen: I don't want my past to be the future of my children. Also er hat so ganz stark nochmal gemacht, dass sozusagen für zukünftige Generationen das irgendwie verhindert werden muss, dass das nochmal passiert. Und er hat auch gesagt, das ist sozusagen der Kern seiner Existenz oder das, was ihm am Leben hält noch.
Und diese Begegnungsstätte, in der ihr dort wart, also ich nehme mal an, die wird ganzjährlich dort auch betrieben. Und ist das so ein Ort, wo dann verschiedene Besuchergruppen auch aus verschiedenen Staaten dann irgendwie auch zusammenkommen können, um sich auszutauschen? Oder gibt es dort auch eine pädagogische Betreuung dieser Einrichtung? Was findet da statt?
Genau, also der Ort, an dem wir waren, ist die Internationale Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim. Die ist in den 90er Jahren aufgebaut worden und hat sozusagen das Konzept, dass es vor Ort ist. Und so ein bisschen ungefähr auf der Hälfte der Strecke zwischen dem Stammlager und der heutigen Stadt Oświęcim, wo ja sozusagen noch ganz normales polnisches Leben, Kultur vor sich geht. Und sie vermittelt auch so ein bisschen, also der Auftrag dieser Begegnungsstätte ist auch zu vermitteln zwischen den Stadtbewohnerinnen und eben den sozusagen Besucherinnen dieser Gedenkstätte. Es gibt auch eine pädagogische Abteilung dort, die Workshops anbieten, die sozusagen begleitende Programme anbieten. Es gibt Zeitzeugengespräche in diesem Haus. Genau, und es ist auf jeden Fall ein Schutzraum. Also der Leiter der Begegnungsstätte, der einen dann immer begrüßt, sagt auch, naja, sie haben eben hier auch eine Tischtennisplatte und einen Kicker, weil klar sein muss sozusagen, man darf hier auch lachen und man darf hier auch wieder zurückfinden irgendwie in das Leben und man muss sich austauschen und einfach auch ins Gespräch kommen können und nicht diese Schwere und diese die ganze Zeit nur erdrückt sein und so eine Ohnmacht fühlen und gar nicht mehr wissen, wohin. So. Mhm. Und das funktioniert sehr gut an diesem Ort.
Paola, vielleicht nochmal für dich. Du warst das erste Mal jetzt in Auschwitz und hast dich ja auch von der Uni eben dazu bereit erklärt, da mitzufahren oder hast dich dafür interessiert. Wie war das denn, das erste Mal an diesem Ort zu sein? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Hast du das dir ganz anders vorgestellt, als es dann gewesen ist? Oder war es schon irgendwie, ist es ein Ort, auf den man sich auch vorbereiten kann, der dann vielleicht auch nicht mehr Unerwartetes birgt?
Also ich habe mich so vorbereitet, dass ich halt Berichte von Überlebenden gelesen habe und auch in der Uni dazu ein paar Seminare gemacht habe. Aber ich denke, trotzdem ist es halt nochmal anders, wenn man vor Ort ist. Also es ist halt nochmal irgendwie ein ganz anderes Gefühl und man sieht es halt einfach, man merkt, wie riesig, also auch was für ein großes Komplex das irgendwie war.
Also du hast auch gesagt, also du hast an der Uni auch verschiedene Seminare dazu besucht und also es gibt ja, was wir auch schon gesagt haben, diese NS-Forschungsstelle, an der Lisa auch arbeitet und im letzten Jahr war die 100-jährige Jubiläumsfeier der Johann Wolfgang Goethe Universität. Im Rahmen dieser Veranstaltung hat dann Professor Dr. Benjamin Ortmeier und der auch aus dem Fachbereich Pädagogik ist, bereits auf das Verhältnis der Uni und Auschwitz hingewiesen, weil in Frankfurt Dr. Mengele auch studiert hat, der ja auch den Beinamen Todesarzt von Auschwitz trägt, der dort Experimente an Menschen durchgeführt hat. Ja, auf Anregung von diesem Vortrag von Dr. Ortmeier habt ihr euch ja auch Akten angesehen zu Dr. Mengele, als ihr dort wart. Was konntet ihr denn dort sehen? Was gab es da?
Wir konnten zum einen auch Zeitzeugenberichte sehen, auch so eine Art Überstellungsstein von eben zum Beispiel auch aus dem sogenannten Zigeunerlager im Birkenau, die zum Beispiel ein Augenabstrich war. Also Mengele hat ja auch zu Augenfarben experimentiert und wollte halt gucken, ob sich die Augenfarbe verändern lässt. Und da haben wir halt eben diese Scheine von ihm sehen können.
Das heißt, man kann dort oder ihr konntet dort als Menschen auch von der Uni in dieses Archiv gehen und die Originalforschungsprotokolle von seinen Forschungen einsehen.
Das ist ja so, dieses Archiv ist so halb öffentlich, weil jeder kann beantragen, sozusagen, dass man da gewisse Sachen einsehen kann. Man muss sich eben vorher anmelden und dann ist das gar kein Problem. Die sind sehr hilfsbereit dort. Wir hatten sozusagen noch gar keine Ahnung, was wir da eigentlich finden werden mit unserem Forschungsinteresse und haben uns erstmal so einen Überblick verschafft. Also wir haben geguckt, okay, welche Unterlagen gibt's überhaupt? Und das ist tatsächlich so, dass es nicht sehr viele gibt. Also man findet jede Menge von diesen Überstellungsscheinen oder sozusagen so Anordnungen, aber die sind halt immer gleich. Also davon gibt's halt irgendwie 150, wo seine Unterschrift dann auch drauf ist, aber die sind nicht sehr aussagekräftig, außer vielleicht eben, was Paula gerade schon erwähnt hat, dass dieser Hinweis drauf ist, dass die aus dem sogenannten Zigeunerlager kommen. Und da, also wir hatten in dem Vorfeld auch mit dem Fritz-Bauer-Institut Kontakt und haben so ein bisschen versucht herauszufinden, wo gibt's eigentlich noch Forschungslücken zu diesem Thema. Und da wurden wir darauf hingewiesen, dass aus zumindest der Sicht der Überlebenden die Rolle von Mengele und seinen Experimenten an Personen aus diesem sogenannten Zigeunerlager eben noch sehr unerforscht ist. Deshalb war das schon ganz interessant zu sehen, dass es da noch einige Unterlagen gibt. Aber da müsste man, glaube ich, sehr viel mehr in der Materie drin sein oder ich glaube auch medizinische Bewandtnis haben, die wir nicht jetzt hatten, um da sozusagen aus diesen Einzelstücken was herauszulesen.
Josef Mengele hat sich auch seiner Verhaftung entzogen. Also er ist nicht zur Rechenschaft gezogen worden dafür, was er getan hat. Liegt das auch daran, dass man eben wenig, wie ihr jetzt eben auch, wenig Beweismittel da finden kann? Wurden die bewusst zerstört oder hat er das einfach schon während seiner Taten irgendwie besonders gut eingefädelt, dass man ihm da wenig nachweisen kann?
Es ist ja zum einen so, dass Mengele hauptsächlich Lagerarzt war. Also er war da nicht angestellt, um Experimente zu machen, sondern er war sozusagen ein einfacher Lagerarzt und war natürlich auch verantwortlich für die Selektion. Aber die Experimente waren sozusagen nur, irgendwie so ein, was er halt zusätzlich noch gemacht hat. Warum er nicht verhaftet wurde, nachdem er nach Argentinien geflüchtet ist, das ist eine schwierige Frage auf jeden Fall. Ich glaube nicht nur, dass es daran gelegen hat, dass es nicht genug Hinweise gab, sondern da könnte man auf jeden Fall auch ein politisches Motiv dahinter vermuten.
Genau, also es gibt ja zum Beispiel auch vom Benjamin Ortmeier das Buch Jenseits des Hippokratischen Eids und dort sind auch nochmal Auszüge aus dem Strafanzeige gegen Josef Mengele. Und die gehen halt irgendwie über 40 Seiten. Also da gab es quasi schon genug Beweise, vor allem von den Überlebenden. Genau.
Ich denke, man kann ja auch sagen, dass damals nach 45 das Interesse innerhalb der deutschen Gesellschaft ja auch nicht sonderlich groß war, darüber aufzuklären, welche Verbrechen begangen wurden. Und das war ja auch, also ihr habt ja schon das Fritz-Bauer-Institut erwähnt und Fritz Bauer war damals Oberstaatsanwalt in Frankfurt am Main und unter seiner Regie wurden in Frankfurt auch die Auschwitz-Prozesse geführt und das waren ja die ersten Prozesse, die dann vor einem deutschen Gericht auch gelaufen sind, um Nazi-Verbrecher auch anzuklagen und damals wurden auch sehr viele Akten gesammelt, sehr viele Augenzeugen halt auch erstmals befragt zu dem, was in den Konzentrationslagern geschehen ist. Also deshalb denke ich, es gab halt auch irgendwie dieses Interesse auch zu verdunkeln, erstmal noch was was dort geschehen ist in der Zeit und ja, viel Abwehrhaltung auch seitens der deutschen Gesellschaft, die bloß nichts davon hören wollte, was passiert ist. Und
also im Rahmen dieser Auschwitz-Prozesse gab es ja auch einen Ärzteprozess, der sozusagen genau eigentlich sich genau damit befasst hat, was gab es für Experimente, in welchen Konzentrationslagern, wer war dafür verantwortlich, welche Unterlagen gibt es darüber, welche Beweise. Da spielt Mengele gar keine Rolle in diesen Prozessen.
Würde ich nochmal gerne darauf zurückkommen, weil du ja auch gesagt, weil wir auch darüber gesprochen hatten, dass jetzt von Herrn Ortmeier das erstmals auch so angestoßen wurde, halt über das Verhältnis von Uni Frankfurt, weil Mengele dort promoviert hat und Auschwitz auch zu sprechen. Wie ist das denn insgesamt mit der Aufarbeitung oder Erinnerung im inneruniversitären Diskurs oder auch im Campus Westend? Kann man da etwas sehen über die Geschichte des IG Farbenhauses?
Also es gibt ja zwei offizielle Ausstellungen, Dauerausstellungen auch an der Uni. Das eine ist die Ausstellung im IG Farbenhaus auf dem IG Farben Campus, die sozusagen von der historischen Kommission eingerichtet wurde, auch so ein bisschen gegen den Widerstand der Uni, die sich aber im Endeffekt durchgesetzt hat. Da taucht Mengele gar nicht auf. Es gibt dann noch eine weitere Ausstellung, die vorher, also die immer noch auf dem Campus Bockenheim zu sehen ist, in der neuen Mensa im ersten Stock. Die heißt die Braune Machtergreifung. Die beschäftigt sich eigentlich sozusagen mit der Rolle der Universität und ihren Vertreterinnen während dem Nationalsozialismus, ist aber eine Ausstellung, die in den 80er Jahren von einer Initiative Studierender auch gestaltet und ja hergestellt wurde. Die ist inzwischen sehr überholt. Das heißt, man müsste sie ganz dringend aktualisieren. Und es gibt so einen kleinen Kampf darum gerade, weil dadurch, dass die ganze Uni gerade umzieht auf den IG Farben Campus und ja der Campus in Bockenheim auch schon verkauft ist und gar nicht mehr lange bestehen wird. Die Frage ist, was passiert damit? Also was lässt die Uni das einfach verschwinden, weil das Gebäude eh abgerissen wird, oder kann man da noch irgendwas retten? Und unser Interesse sozusagen war auch so ein bisschen, dass wir versuchen, so eine Dokumentation irgendwie anzulegen. Was für Informationen können wir zu Mengele überhaupt finden und so? Und dann dadurch vielleicht auch Einfluss zu nehmen und zu gucken, können wir inneruniversitär Mengele irgendwie ins Bewusstsein noch ein bisschen rücken und ihn sichtbar machen, dass er ein Teil dieser Universität auch war.
Was ich denke auch noch wichtig zu sagen ist, ist halt zum einen sich natürlich auch aus der Opferperspektive das Ganze anzuschauen, also auch wenn es nicht immer so einfach ist, aber Berichte zu lesen, aber halt eben auch zu gucken, wer waren die Täterin, und sich bewusst zu machen, dass es halt auch ganz normale Menschen waren, sage ich mal, also vor allem auch Gebildete, wie halt eben so ein Mengele, der halt an der Uni Frankfurt auch promoviert hat.
Doktortitel schützt nicht vor Unhumanität.
Genau, Wissenschaft schützt nicht vor solchen Taten, ja.
ABS-Magazin, nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.
So, da sind wir wieder. Es geht weiter im Thema. Heute beschäftigen wir uns mit dem 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Wir haben zwei Studiogäste hier, Lisa und Paola, mit denen wir eben schon ein bisschen gesprochen haben über ihren Aufenthalt in Auschwitz zum diesjährigen Gedenktag. Jetzt machen wir aber nochmal weiter mit einem kurzen Beitrag zu einer Veranstaltung, die es am 28. Januar gab am Campus Bockenheim. dort ist Trude Simonsohn aufgetreten. Sie ist Auschwitz-Überlebende und war, bevor sie nach Auschwitz kam, im KZ Theresienstadt interniert, hat dort in dieser Veranstaltung unter dem Titel Die Kinder von Theresienstadt darüber berichtet, wie sie diese Zeit erlebt hat. Den Ausschnitt, den wir uns jetzt anhören, dort ging es um die Frage, wie sie ihre Ankunft in Auschwitz erlebt hat.
Ja, im September 1944, und ich muss sagen, wir waren vollkommen über das militärische Geschehen informiert. Wir wussten, als Stalingrad gefallen war, wir haben also genau gewusst, wir spielen auf Zeit. Das war uns also völlig bewusst. Und ich hatte keine Ahnung, dass wir in Auschwitz, meine Mutter ist vor mir gegangen und ich wollte eigentlich mit ihr gehen, und sie hat also meinen Mann dann kennengelernt und hat gesagt, nein, du wolltest mit mir nach Theresienstadt und bist im Gefängnis gelandet und jetzt hast du einen Menschen gefunden, lass mich allein gehen und bleib bei ihm. Und ich bin dann also mit ihm gegangen und ich habe das Gefühl von damals, meine Mutter hat mein Leben mit ihrem Tod erkauft. Wäre ich mit ihr gegangen und man hätte sie nach links geschickt, hätte ich natürlich versucht, auch nach links zu gehen. So spielt das Schicksal. Wir sind also angekommen und ich habe nicht gewusst, wo wir sind. Ich habe mit meinem Mann noch vielleicht ein paar Minuten gestanden und wir haben uns versprochen, wenn wir überleben, würden wir uns in Theresienstadt treffen. Und dann mussten wir alles von uns hinlegen, wurden kahl geschoren, mussten duschen und mussten kahl geschoren. Das ist eine der demütigsten Erinnerungen, die ich an Auschwitz habe. Eine der eklatanten Erinnerungen an Auschwitz habe. Wir mussten kahl geschoren, nackt durch den Kordon der SS-Leute zur Kleiderkammer gehen. Dann erinnere ich mich nur noch an das stundenlange Appellstehen. Und ich habe innerhalb einer halben Stunde gewusst, was der Kamin bedeutet und was überhaupt Auschwitz bedeutet. Und dann habe ich also auf dem Appellplatz gestanden und erinnere ich ganz genau, ich habe einen einzigen Wunsch gehabt, tot umzufallen. Und zu allem spielte die Musik in Auschwitz. Es gab ein Mädchenorchester, ein wunderbares Buch von einer Cellistin, in England heute lebt, die in dem Mädchenorchester gespielt hat. Und sonst gab es eine Kapelle, die zu allem gespielt hat. Und jetzt ist, damit hört meine Erinnerung perfekt auf. Ich weiß nichts, ich war sehr kurz, ich weiß nichts, was noch war. Mich kann man über Auschwitz nicht fragen. Und ich habe mir das so erklärt, wenn man ganz furchtbar körperlich große Schmerzen hat, ist es doch ein Glück, wenn man ohnmächtig wird. Und ich glaube auch, dass eine Seele ohnmächtig werden kann, wenn sie es nicht mehr erträgt. Ich bin dann weiter in ein Lager gekommen und später in die Illegalität. Also das können wir noch später erzählen.
Zu allem spielte die Musik in Auschwitz. Kultur schützt nicht vor Inhumanität. Ja, sie hatte in ihrem Vortrag eine Cellistin aus England erwähnt, die ein Buch über ihre Erinnerungen an die Zeit herausgebracht hat. Lisa hatte die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Diplomarbeit mit dieser Frau aus England zu sprechen, auch mit ihrer Tochter. Es ging in dieser Diplomarbeit auch um die Weitergabe von Erinnerungen und ja, wie man damit umging innerhalb der Familie, also was hat man erzählt, wie hat man darüber gesprochen, was hast du denn berichtet bekommen von den beiden?
Ich hatte das Glück, Anita Lasker-Wallfisch zu treffen, das ist die Überlebende, und ihre Tochter Maya Jacobs-Wallfisch, und ich wollte so ein bisschen im Gespräch herausfinden, wie ist das eigentlich, wenn man sich nicht beschäftigt mit der Weitergabe von Traumata, weil so dieses Feld transgenerationale Weitergabe sehr bestimmt ist von einem sehr klinischen Blick und sehr viele psychoanalytische Veröffentlichungen dazu gibt, aber sehr wenige erziehungswissenschaftliche. Und ich habe mich so ein bisschen versucht, der Frage anzunähern, wie ist das eigentlich mit der Weitergabe von Erfahrungen innerhalb einer Familie von einer Shoah-Überlebenden, konnte eben mit den beiden sprechen. Die Interviews habe ich 2013 geführt und dann genau diese Interviews ausgewertet in meiner Arbeit. Und es war sehr, sehr spannend zu sehen, dass es so ganz viele verdichtete Erfahrungscluster gibt, die so innerhalb der Familie weitergegeben und vor allem, und das hat sich eben auch in der Analyse rausgestellt, nonverbal. Also es gab eigentlich fast kein richtiges Gespräch zwischen Mutter und Tochter oder auch keine Situation, in der es mal so ein hier, jetzt setz dich mal hin, wir müssen mal sprechen über meine Vergangenheit oder alles, was ich erlebt habe. Sowas gab es nicht bei den beiden. Es war eher so, dass sich verschiedene Dinge ja weitergegeben haben auf einer ganz anderen Ebene, eben nonverbal, die aber auch in der Forschungsliteratur sonst beschrieben eben die eindrücklichsten sind. Also sowas wie dem Kind, sozusagen der Tochter Maya, war von Anfang an klar, dass ihre Familie anders ist als andere Familien, natürlich auch aufgrund davon, dass es keine weitere Verwandtschaft gab, außer den Eltern. Keine Tanten, keine Onkel, keine Großeltern, keine Cousinen, nichts. Bis auf die Tante, sozusagen die Schwester von Anita Lasker-Wallfisch, die mit ihr zusammen überlebt hat. Und auch immer so eine Stimmung in der Familie von wegen, man darf nicht fragen, auch wenn einem Sachen irritieren oder komisch vorkommen. Und sie beschreibt es immer so, dass sie aufgewachsen ist in einer Stimmung von complete bewilderment, also totale Irritation und ja, Ahnungslosigkeit sozusagen. Und das führt zu verschiedenen Dingen, also auch Identitätskrisen oder der Suche sozusagen nach auch religiöser Tradition, die auch nicht weitergegeben wurde. Ja, da sind ganz viele Sachen offensichtlich geworden.
Dieses Moment der Sprachlosigkeit oder auch, wie die Trude Simonsson gesagt hat, dass die Seele ohnmächtig wird, das betrifft die Menschen, die das selber erlebt haben. Wie können wir jetzt als ja meistens dann schon dritte Nachfolgegeneration damit umgehen, das Gedenken trotzdem wach zu erhalten und auch das Wissen darum zu erweitern?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Naja, also zuerst mal, glaube ich, geht es vor allem darum, dass man bereit ist dazu, sich einfach auch damit zu beschäftigen und gerade im Moment noch die Möglichkeit eben hat, so wie ich es hatte zum Glück, auch noch tatsächlich Zeitzeuginnen zu treffen. Das ist eine Frage der Zeit, bis das nicht mehr geht. Und das ist eine große Diskussion unter den Überlebenden, in den verschiedenen Verbänden, die damit arbeiten und natürlich auch in den Erziehungswissenschaften, wie man eben mit dieser Situation weiterhin umgehen kann, wenn es keinen Zugang mehr gibt zu Überlebenden. Also ich meine, wer schon mal bei so einem Gespräch war, zum Beispiel auch von Trude Simonsson, der weiß, wie eindrücklich das eben ist, eine Zeitzeugin oder einen Zeitzeugen zu hören. Und dass es was ganz anderes ist, als ein Buch zu lesen. Ich hatte allerdings auch das Gefühl jetzt gerade im Rahmen meines Interviews, dass es auch sehr spannend sein kann, sich mit eben dieser zweiten Generation auseinanderzusetzen und quasi nicht nur die Geschichte zu hören, sondern auch die Geschichte von jemandem erzählt zu bekommen, mitsamt der Perspektive sozusagen, was hat das eigentlich mit mir gemacht? Also das ist auch auf jeden Fall sehr spannend.
Ihr habt schon erzählt, ihr habt eine Zeitung herausgebracht oder eine Sonderausgabe in Zusammenarbeit mit der Diskus-Redaktion, also diesem Diskus-Studieren nach Auschwitz. Ja, das betrifft ja viele Leute. Wir haben auch gerade schon über die Uni gesprochen und auch darüber, dass es da eben einen Professor gibt, Benjamin Ortmeier, in der Erziehungswissenschaft mit der Erziehung auch im Nationalsozialismus auseinandersetzt. Und diese Stelle ist zum Beispiel auch nicht von der Uni finanziert. Das ist keine feste Professur, sondern wo kommt das Geld her? Wie ist der angestellt als Appel-Professor?
Genau, das ist eine Drittmittelstelle. Der wird vor allem finanziert über den DFG, das Gelder, die sozusagen über verschiedene Forschungsprojekte eingeworben werden und ja verschiedene Stiftungen wie die Hans-Böckler-Stiftung oder so, die finanzieren quasi immer so Teilprojekte, an denen er arbeitet. Aber es ist natürlich sehr prekär, weil diese Forschungsprojekte immer sehr zeitlich begrenzt sind, verschiedene Verhandlungsprozesse auch immer über die Mitarbeiterinnenstellen geführt werden müssen. Ja, und eigentlich unverständlich ist, warum die Universität diesem wichtigen Thema keine höhere ja, Bedeutung zumisst, was sich natürlich auch immer in finanziellen Mitteln ausdrückt.
Ja, ich denke, man kann das ja auch allgemein auch beobachten, also dass dieser Erinnerungsdiskurs sich jetzt teilweise auch verschiebt, beziehungsweise dass es auch Interessen und Personen, Gruppen irgendwie gibt, die auch sagen, es muss jetzt mal Schluss sein, immer darüber zu sprechen, was in Deutschland von 33 bis 45 passiert sei, dass das ja nur so eine kurze Periode in der Geschichte gewesen ist. Also dieser ja, Zivilisationsbruch, der damals begangen wurde, wird jetzt... bin ich irgendwie ein bisschen raus nach den Veranstaltungen.
Naja, aber also was die Uni sozusagen in letzter Zeit, in den letzten Jahren sozusagen immer stärker macht, ist so eine Eingemeindung von Erinnerungsprozessen. Also sie, gerade mit diesem 100-jährigen Jubiläum, da war das nochmal ganz deutlich, das ist so eine Marketingstrategie geworden. Gerade diese Aktionen und kritischen Beiträge von Studierenden mit aufzunehmen oder auch diese Publikation von Herrn Ortmeier dann sozusagen nicht zu finanzieren, keine Möglichkeit dazu geben, da irgendwie Forschung zu betreiben. Wenn sie dann aber mal da ist, dann sozusagen das aufzunehmen in den offiziellen Veranstaltungskalender des 100-jährigen Bestehens der Uni und so zu tun, als wäre man die beste Uni, weil man eben super kritische Wissenschaftler und Studierende hat. Gleiches ist ja gerade geschehen mit der Umbenennung des Norbert-Wolheim-Platzes. Das war vorher in dem ersten Beitrag auch schon zu hören. Da haben sich sozusagen sehr viele Studierende sehr lange, sehr intensiv beschäftigt, gegen alle Widerstände gekämpft. Und dann gibt es sozusagen von der Uni so ein Gesamtpaket, in dem sie das jetzt verkaufen, als hätte das Präsidium die glorreiche Idee gehabt, diesen Überlebenden zu ehren, und dann sagen sie so, ja, hey, wir machen das jetzt, aber übrigens, wir benennen die Straße, in der das Präsidium sitzt, dann doch ein bisschen anders, damit die offizielle Uni-Adresse entgegen dem Wunsch der Überlebenden schon wieder nicht sozusagen Norbert-Wolheim-Platz ist. Also das ist eine Strategie sozusagen in diesem Erinnerungsdiskurs an der Uni, die jetzt immer öfter auftaucht, dass das so eingemeindet wird.
Also Uni ist kein Selbstzweck, Studieren ist kein Selbstzweck. Wir haben gerade gehört, ein Doktortitel schützt dich davor, schreckliche Verbrechen zu begehen. Welche Verantwortung hat man als Forschender, als Studierender an der Uni, sich eben auch ja mit seiner eigenen Menschlichkeit, vielleicht ist das ja auch die grundlegende Frage, die eigentlich immer wieder aufgeworfen wird, wenn es um Auschwitz geht und um den Holocaust an sich. Wie kann man menschlich bleiben, forschen und lernen im Sinne dieser Menschlichkeit als Studierender oder auch als Mensch generell ohne die Uni?
Na, ich glaube, das Wichtigste ist so ein bisschen, dass man eben nicht die Wissenschaft loslöst von ihrem Inhalt. Also es ist sozusagen kein reines, ja, weiß ich nicht, studieren ohne den Inhalt zu beachten, oder in den Erziehungswissenschaften wäre es dann sozusagen eine Didaktik, die völlig losgelöst vom Inhalt ist, oder ja, ich glaube, es ist sozusagen eine Verbindung immer von Humanität und Wissenschaft. Also, dass man es nicht aus dem Blick verliert, sozusagen, was jetzt gerade das Themenfeld oder das Forschungsinteresse ist. Ja, ich glaube, das erreicht man dadurch, dass man bereit ist dazu, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen und sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn es manchmal wirklich hart ist.
Und wie man mit den eigenen Mitteln in der eigenen Position, in der man vielleicht auch ist, wenn man eben studieren kann, studieren darf oder sogar forschen darf an der Uni, wie man damit unsere Gesellschaft ein bisschen besser machen kann und ein bisschen eine Reflexion auch auf sie ermöglichen kann.
Und da ist ja sozusagen immer die, zumindest uni-intern, dann so, dass man, wir haben das ja auch versucht mit dieser Ausstellung, was die vorher schon erwähnt hatte, 2012, dass man so ein bisschen eine Intervention im öffentlichen Raum auch macht, indem man dann diese Bilder aus Auschwitz und Unamunowitz und Birkenau nicht irgendwo ausstellt, sondern im Foyer des IG Farbenhauses. Also, dass alle Studierenden da vorbeilaufen müssen, sozusagen, und man da so ein bisschen Einfluss gewinnen kann, genau wie diese Namenslesung, die wir seit Jahren machen, die eben auch in diesem Foyer stattfindet. Und wir haben bisher auch jedes Mal nach dieser Studienfahrt Artikel veröffentlicht, auch in der ASTA-Zeitung und auf verschiedenen, auf der Homepage der Initiative und so. Also, dass man versucht, da so ein bisschen in den Diskurs oder zumindest in den inneruniversen Diskurs einzugreifen und den zu beeinflussen.
Mhm. Erinnerungsarbeit ist etwas, was man immer wieder gegen Widerstände erkämpfen muss und durchsetzen muss. Mhm. Und ja, sehr schön, dass ihr diese Arbeit macht.
Ich denke, wir versuchen das auch hier im ABS-Magazin immerhin ein bisschen zu unterstützen.
Ja, ich denke, wenn es wieder Veranstaltungen geben wird, werden wir auch gerne wieder da sein und dazu auch berichten. Ja, ich denke, wir kommen jetzt so langsam an das Ende unserer Sendung. Die Zeit ist leider fast vorbei. Wir hatten uns überlegt, zum Abschluss noch einmal ein Gedicht abzuspielen, und zwar von Paul Celan, Die Todesfuge. Es gab damals auch an der Uni Frankfurt eine Diskussion, damals durch Theodor W. Adorno. Damals sagte, es könnte nach Auschwitz eigentlich keine Lyrik und keine Gedichte mehr in dieser Sprache geben. Es war eine heftige Auseinandersetzung. Viele Künstler, Schriftsteller haben sich gegen diese Ansicht gewendet. Und wir denken doch, dass gerade dieses Gedicht von Paul Celan sehr gut verdeutlicht, wie das Schreckliche sich in einer schönen und ergreifenden Sprache darstellen lassen kann, die, denke ich, sehr gut vermittelt, was Auschwitz bedeutet. Dieses Gedicht spielen wir euch jetzt nochmal vor.
Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Er schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr andern spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr andern spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit.
Ja, das war das Magazin für Arbeitsbildung und Soziales heute zum Thema Auschwitz Gedenken. Wir bedanken uns bei unseren Studiogästen hier. Das waren Lisa und Paola. Und von dem Moderationsmikrofon verabschieden sich Steven
und Itta.